Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam.
Herzlich willkommen zum Podcast der Sozialgestaltung. Ich bin Susanne Liziewski. Heute zu Gast Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats und Geschäftsführerin des Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe. Frau Vogler, bevor wir loslegen, erstmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Berufung in das Kuratorium Deutsche Altershilfe durch Bundespräsident Steinmeier, und zwar auf Lebenszeit. Ich finde, das ist eine dieser Nachrichten, bei denen man kurz innehalten darf, bevor man wieder weitermacht.
Ja, vielen Dank. Also vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Glückwünsche. Das ist natürlich eine große Ehre auch für mich, so nach den vielen Jahren. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und wir miteinander ins Gespräch kommen.
Ich habe mir heute vorgenommen, dass ich Sie nicht frage, ob Sie mal kurz Zeit haben. Denn das ist in der Pflege ja ungefähr so selten wie einem Dienstplan, der exakt so läuft wie gedacht. Deswegen danke ich Ihnen auch, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, hier bei uns im Podcast, und möchte ein bisschen persönlich anfangen mit meiner Hypothese, einer Vorstellung, wenn Sie sich vorstellen, Sie werden einen Tag lang Geschäftsführerin eines Pflegeunternehmens. Welche Entscheidung würden Sie sofort treffen und welche würden Sie bewusst vertagen?
Welche Entscheidung würde ich sofort treffen? Ich würde immer Entscheidungen pro Mitarbeitende und pro Bewohnerin in dem Moment treffen oder der Menschen, der Pflegebedürftigen, die ich zu versorgen habe. Also das eine ist natürlich die Menschen, um die wir uns sorgen, wo wir Care-Arbeit machen. Und das andere ist natürlich das höchste Gut, finde ich, was Unternehmen haben und eben auch Pflegeunternehmen haben, sind die Mitarbeitenden. Und deswegen sind alle Entscheidungen richtig und gut, die die Arbeit für die Menschen erleichtern, die in der Pflege arbeiten. Und was würde ich lassen, wenn ich richtig durchentscheiden könnte, dass ich nicht nur in meinem Unternehmen entscheiden könnte, dann würde ich sehr viel weniger Bürokratie haben wollen, sehr viel weniger Prüfungen haben wollen, sehr viel mehr Qualitätsmerkmale, die wir anders umsetzen können. Also da gäbe es schon eine ganze Menge, wofür ich mich einsetzen würde. Sie merken schon, mir fällt immer ein, was man machen kann und nicht, was man nicht machen sollte. Aber so Prüfdienste mal so ein halbes Jahr abbestellen, damit wir nicht so viel Arbeit haben, neben der Arbeit, die wir wirklich machen, das wäre super.
Ja, ich glaube, da stimmen Ihnen auch ganz viele Pflegeunternehmen zu, dass eine Belastung fürs gesamte System ist. Baden-Württemberg diskutiert ja gerade drüber, dass man das deutlich reduziert im Gesetzesentwurf. Ich glaube, alle 5 Jahre sollte man einmal geprüft werden. Immer so 30% der Unternehmen, der Pflegeunternehmen sollen pro Jahr geprüft werden. Ist das so der richtige Schritt für Sie?
Ach, ich finde, wir sollten eher weggehen von diesen Prüfgeschichten. Also worum geht es denn am Ende? Es geht darum, dass die Menschen, die wir versorgen, angemessen versorgt werden, also mit einer hohen Qualität in der Versorgung. Und dazu gehört Kommunikation, Ansprache, Ansprechbarkeit, dazu gehört die fachliche Versorgung, dazu gehört alles, was zur Pflege gehört. Ich finde eher, dass wir Qualitätsindikatoren prüfen sollten, also andere Faktoren, als wir heute prüfen. Sturzraten, bestimmte andere Inzidenzen, die in den Unternehmen auftauchen. Und dieses Prüfen von den vielen Dingen, die wir heute machen, das muss zurückgefahren werden, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, wir können auch sehr viel digitalisieren, indem wir automatisch bestimmte Dinge ausleiten, die als Daten erfasst werden, die dann automatisch generiert werden können, ohne dass irgendjemanden fragt, sondern wo ganz klare, natürlich auch Datenverarbeitungsgrundsätze beinhaltet werden und so weiter und so weiter. Aber völlig andere Prüfsimulationen oder Prüfdinge, die wir heute machen, das ist, glaube ich, etwas, worüber wir nachdenken sollten.
Das würde ja auch heißen, ein bisschen, also höhere Transparenz.
Habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich finde, es geht ja um die Versorgung. Ich meine, wir sind in einem Gesundheitssystem unterwegs, da gehe ich zum Arzt und weiß überhaupt nicht, was es kostet. Weil das irgendwas ist, was zwischen Arzt und Krankenkasse ist. Aber ich bin ja eigentlich die Kundin als Patientin oder als Pflegebedürftige auch. Und ich sehe eigentlich nur, wenn ich in der ambulanten oder in der Langzeitversorgung bin, da sehe ich die Kosten, die entstehen, die Pflegekosten. Aber die gesundheits- oder medizinischen Kosten, die entstehen, die sehen wir ja gar nicht. Also wenn ich immer sage, die Menschen sollen nicht so viel zum Arzt gehen, dann sollte man vielleicht auch mal Transparenz darüber walten lassen, was eigentlich abgerechnet wird. Ich glaube, das würde schon auch an vielen Stellen einiges helfen, um den Menschen das klar zu machen. Und auch, ich finde, auch die Abrechnung der Pflegeheime können durchaus transparenter werden. Was heißt denn das eigentlich, was dahinter steht? Was wird denn da wirklich abgerechnet? Was sind denn wirklich Personalkosten? Was sind Kosten, die vielleicht rausgezählt werden? Was sind Overheadkosten und so weiter? Ich glaube, wenn wir das transparenter machen würden, wofür wir absolut sind, auch an pflegerischer Versorgung, das ist ja das das, was ich als Pflegebedürftiger erhalte und am Ende auch bezahle.
Es gibt, glaube ich, auch der Arbeit einen höheren Stellenwert.
Ja, weil man es genau erkennen kann. Und ich habe neulich, bei einer Anhörung des Deutschen Ethikrates, da war ein Heimbeirat geladen. Ein in der Mitte der 80er Jahre, ein wirklich sehr beeindruckender alter Herr, der darüber berichtet hat, der ist eben Beiratsvorsitzender, dass er sagt, Mensch, wir bezahlen 5.000 bis 7.000 Euro im Heim, aber wir können überhaupt nicht mitbestimmen, was mit diesem Geld im Heim passiert. Das ist ja gesetzlich vorgeschrieben, so ein Heimbeirat, aber es ist ohne Einfluss. Und das finde ich auch, fand ich irgendwie eine starke Aussage. Das hat mich irgendwie sehr bewegt, weil ich dachte, ja, das stimmt. Also ich glaube, die Menschen zahlen ja auch viel, aber sie dann auch nicht zu beteiligen an den Kosten. Und die könnten ja dann auch sagen, nee, das lassen wir mal weg oder das nehmen wir mal dazu. Das ist schon was, was gewachsen ist in dem System, was wir, glaube ich, wirklich in Frage stellen können.
Da sind ja, glaube ich, auch viele Tätigkeiten dabei, die einfach so gesetzlich verlangt sind, wo vielleicht auch der Pflegebedürftige oder Angehörige sagen würden, ist gar nicht so notwendig.
Ja, ganz genau.
Kann sicherlich lange diskutieren, was die richtige Fachkraftquote ist, Betreuungsquoten, wo vielleicht die Betroffenen sagen würden, oh, da ist es uns vielleicht nicht so wichtig, aber da hätten wir gerne einen Ansprechpartner. Genau. Aber dann kommt man natürlich zurück, was sind dann die richtigen Qualitätsindikatoren? Sie haben die Sturzquote schon genannt. Gibt es noch andere Bereiche, wo Sie sagen würden, das würde eigentlich, weil auch so Sturzquoten sind ja in der Dokumentation vorhanden, die könnte ich digital wahrscheinlich recht einfach auslesen.
Naja, wir haben so die ganz klassischen harten Sachen. Das ist zum Beispiel auch die Infektionsrate. Also inwiefern haben wir bestimmte hygienische Vorgänge in den Einrichtungen. Wir können die Decubitusrate feststellen. Wir können, ich finde, auch durchaus strukturiert und standardisierte Befragungen der Zufriedenheit, Angebotssituation. Pflegeheime sind Lebensräume, in denen alte Menschen leben. Inwieweit ist wirklich ein Betreuungs- und Begleitangebot, es werden Ehrenamtliche eingebunden, man kann danach fragen, wird die Gemeinde mit eingezogen, wir fragen ja auch immer nach Kommunen, gibt es eine Vernetzung zu anderen Stellen, wie viele Hausärzte gibt es, die ansprechbar sind und. Also da kann man ja bestimmte Qualitätsindikatoren auch festsetzen und die sind dann einfach, da braucht keiner vorbeigehen, sondern man kann das ja, also natürlich muss man sporadisch prüfen, aber es wäre einfacher auszuleiten und wir hätten eine andere Qualitätssituation als wir heute haben, wo Strukturen geprüft werden und nicht Inhalte.
Ich glaube, die Fakten wären weniger bestechlich. Also wenn man sich heute die Qualitätsdaten anschaut, sind die sehr unterschiedlich verteilt, unter anderem erklärbar, weil das auch von Menschen abhängt, der prüft. Ich glaube, was bei Decubitus, wir haben die Zahlen für uns, bei uns in der Beratung und ich glaube, Münster hat den schlechtesten Wert in ganz Deutschland. Da gibt's ja keinen Grund für eigentlich. Das heißt so, man kann da ganz gut rauslesen, dass wir dort wahrscheinlich der menschliche Einfluss, was auch menschlich ist, recht hoch ist. Und das natürlich, wenn ich Qualitätsindikatoren habe, die überall gleich erfasst werden, viel besser auch vergleichbar für die Anspruchsberechtigten.
Total, total. Und ich glaube, es würde sich wirklich sehr verschieben. Ne? Klar, wir haben immer die Bundesländer, da unterscheidet sich immer viel. Aber wenn ich schon eine Region sehe und ich sehe da große Unterschiede, dann kann ich mir das vielleicht erklären. Bestimmte Menschen haben, weiß ich nicht, im Ruhrpott, wo ich die 80-Jährigen habe, wo ich weiß, sie haben harte körperliche Arbeit vielleicht gemacht, viele, viele Jahre. Da habe ich doch eine ganz andere Situation in der Versorgung unter Umständen als in Frankfurt oder in Berlin, wo es viel Dienstleistungsunternehmen gab, so. Oder andere Wettereinflüsse oder was auch immer. Dann kann man das erklären. Aber manche Sachen kann man eben nicht erklären. Zum Beispiel hygienische Situationen. Wenn ich so und so viel, weiß ich nicht, Atemwegserkrankungen habe oder auch, dass bestimmte Infektionserkrankungen immer wieder häufiger auftreten. Wobei das wirklich, sowas kann passieren, aber es geht immer um Häufigkeit, es geht um Regelmäßigkeit und um Vergleichbarkeit und es gibt eben Einrichtungen, die haben das gar nicht, weil sie eben bestimmte Sachen haben. Da kann man ja voneinander lernen, ist ja nicht nur Strafe, ist ja auch Benchmark am Ende.
Auch da gibt es sicherlich regionale Faktoren, aber man sieht Einrichtungen, wie Sie sagen, mit geringeren Infektionsraten, aber auch mit geringeren Problemen, Mitarbeiter zu finden.
Ja, auch das, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Natürlich Personalschlüssel, oh Gott.
Ja, das sind ja immer Punkte, ne? Natürlich, wir haben Fachkraftmangel, gar keine Frage. Aber es gibt einzelne Einrichtungen, die schaffen es besser, nicht immer nur mit eigenem, aber mit sehr viel weniger Fremdpersonal zu arbeiten, bis hin zu null im Vergleich zu anderen in einer Region.
Das stimmt.
Das ist, glaube ich, so, wo das ist. Aus der Wahl heraus der Mitarbeiter schon ganz viel zeigt, da scheint viel richtig zu laufen. Mm. Und das ist nicht, weil die unbedingt am besten bezahlen. Mm. Weil über die Struktur in den Pflegelöhnen ist das mehr oder weniger vergleichbar. in der Newsweek International war ein Rating drin von, ja, Seniorenwohnanlagen in Amerika, über 200 Stück. Mhm. Und da ist eigentlich interessant, was haben die mit einbezogen in ihr Rating, so 4 Punkte, unter anderem auch die Empfehlungsquote von Hausärzten, Therapeuten, Mitarbeitern, die dürfen ihre eigene Einrichtung nicht empfehlen. Mhm. Fand ich ganz interessant.
Auch das spannend, aufzutragen. Ja, ja.
Und aber auch wirklich das Angebot. Also das, was vorherrscht von welche Pflegeleistungen, aber auch das kommerzielle Angebot. Wie groß ist das? Und das floss mit 1:1 inklusive Google Reviews.
Ja, so auch so Erreichbarkeiten an Dienstleistungen, ne? Kommt eine Friseurin ins Haus, kann ich eine Fußpflege bestellen? Also welche Möglichkeiten habe ich? Das ist ja das, was das Leben auch für den Menschen dort lebenswert macht, dann in der Einrichtung. Es geht ja nicht nur um die pflegerische Versorgung am Ende, ja.
Genau, so wo es eigentlich das Heim ist. Das ist ja mein fester Wohnsitz dann.
Genau, so ist das. Das ist ein Lebensort.
Hm. Das heißt, da sollte man dringend arbeiten.
An den Prüfungen.
Ja, Überprüfungen und damit weniger Dokumentation und weniger Aufwand für Bürokratie, vielleicht dann aber mehr Zeit für die Menschen in der pflegerischen Betreuung oder auch überhaupt in der persönlichen Betreuung.
Mm.
Das würde auch bedingen, wir müssten mit der Digitalisierung ein Stück weiter vorangehen.
Ach ja, die Digitalisierung. Die wird uns natürlich echt massiv helfen, wobei es wirklich auch gar nicht hier um, also es nutzt uns ja nichts, das sagen wir ja auch immer, ne, eine schlechte analoge Dokumentation in eine schlechte digitale Dokumentation zu basteln, sondern was wir tatsächlich brauchen ist, oder was grandios wäre aus unserer Perspektive, ist eine elektronische Patientenakte, die der Patient steuert tatsächlich, die er einsehen kann, wo er sehen kann, was macht der Arzt, was macht die Pflegenden, was machen die Therapeutenberufe, wo alles drauf ist, wo wir hingreifen können, wo wir Dinge sehen können, wo wir auch Dokumentation betreiben können. Also im Grunde so eine eierlegende digitale Wollmilchsau in der Mitte, die den Patienten begleitet, wo wir die Dinge absehen können, das wäre das Perfekte. Auch schon bei jungen Menschen, was Atteste angeht, was Medikamente angeht und das auch, finde ich, natürlich digital geschützt in der Steuerung der Menschen. Das wäre perfekt. So. Das werden wir nicht haben, also in dieser Form, weil da gibt es viele Bedenkenträger und offensichtlich auch noch technische Hürden, das nehmen wir jetzt mal zur Kenntnis so. Aber was es unbedingt braucht, ist wirklich, dass wir die Schnittstellen schnell schaffen. Also die Schnittstellen der Versorgung zwischen Kliniken, Ambulanten und Langzeitversorgern, also Heimversorgern, zu den Kassen, dass hier schneller die Dinge laufen. Wenn ich den Kolleginnen immer zuhöre aus den Heimen und den Ambulanten, die mit wie vielen Krankenkassen zu tun haben, mit wie vielen Stellschrauben, dann hast du ein Heim, was dann auch noch an der Landesgrenze zweier Bundesländer ist oder von Kassengrenzen, dann hast du nicht nur die AOK so, sondern hast die AOK so. Also das ist wirklich absurd, was da zum Teil für Erzählungen sind und ich finde auch, hier eine Entscheidung mal digital zu treffen, was nehmen wir denn für Systeme in Deutschland, dass auch nicht jeder ein anderes System hat, sondern eine Grundsatzentscheidung zu treffen, dass man eine Basis hat. Wir haben ja SnowMate, das kennen ja die meisten so als Grundlagenwerk für alles, was dann übersetzen kann in alle möglichen Richtungen. Aber es muss natürlich wirklich auch mal eine Entscheidung getroffen, was nehmen wir darauf aufgesetzt für digitale Strukturen, damit es funktionieren kann. Dann wäre das für die Pflege und auch, glaube ich, für die Gesundheitsversorgung als solche eine riesige Entlastung, weil da könnte man dann auch, das machen ja einige jetzt schon, ne, dass sie Sprachtools aufsetzen, dass man nicht mehr handschriftlich arbeiten muss. Aber ich kenne auch immer noch die Pflegedienste, die mit den Patientenakten unterm Arm durch die Gegend fahren. Also das gibt es auch noch, ne, obwohl die Telematikinfrastruktur hergestellt sein sollte. Es ist so, wie es ist. Aber wenn natürlich die Dinge nicht gleich funktionieren, wenn manches wirklich im Versuchsstatus ist, wenn Dinge nicht refinanziert werden in der Versorgung, also durch die Pflegekassen dann am Ende und ich auf den Kosten sitzen bleibe, Folgekosten nicht finanziert werden, dann ist das ein Riesenproblem. Und dann werden wir in 10 Jahren vielleicht hier noch sitzen und nicht viel weiter sein.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/Bildungscampus. Wir freuen uns auf Sie.
Ja, ich glaube, ein wesentliches Thema ist auch durchaus die Definition von Schnittstellen. Ja, die gibt es ja eigentlich, ja, mit den HL7-Schnittstellen, aber die können immer noch, sind so weit in der Auslegung. Ich habe selber auch Kassen angebunden an Pflegesysteme. Und jede Kasse macht's anders. Sie müssen jede Kasse einzeln testen. Das ist so aufwendig und das sind natürlich Kosten, die sind nicht refinanziert. Sie brauchen dafür Mitarbeiter,
genau.
Die einerseits ihren Betrieb verstehen, die andererseits aber auch die technischen Verständnisse haben und am besten eigentlich auch noch die Kasse oder das Sozialamt verstehen, damit man das richtig hinbekommt. Dann funktioniert das Pflegesystem bei dir? Es war auch gar nicht vielleicht so schwer einzuführen, aber bis dann alles angebunden ist, so dass man wirklich den Effekt draus hat, dauert das nochmal. Das ist 2 Jahre locker.
Ja.
Sie sind ja auch Geschäftsführerin von einem Bildungscampus.
Ja.
Und Gesundheitsberufe. Hat sich da eigentlich was verändert? Weil das ist ja so der andere Bereich der Digitalisierung. Also es gibt ja immer viele Forderungen, es muss alles finanziert, refinanziert und was brauchen wir? Was ich aber durchaus sehe, ist, wir brauchen auch die Kompetenz der Mitarbeiter. Klar, man braucht die Motivation, da scheinen Umfragen zu zeigen, gibt durchaus eine hohe Bereitschaft in den Pflegeberufen. Aber wenn ich weiterdenke, in 10, 20 Jahren brauche ich ja genau diese Schnittstellenfunktion. Gibt es da schon Veränderungen oder haben sich Curriculas verändert, dass man mehr digitale Themen reinnimmt?
Das ist eine total spannende Frage. Genau, ich bin am Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe. Wir sind die Träger sind Charité Vivantes, einschließlich Forum für Senioren, das ist alles mit dabei. Wir haben noch viele andere Träger, 2800 auszubilden. Also wir beschäftigen uns wirklich mit den Bildungsstrukturen. Und wir haben ja da 2 Stränge. Wir haben einmal den Strang tatsächlich der Digitalisierung der Bildung. Und wir haben den Strang, wie bilden wir die digitalisierte Welt in der Gesundheitsversorgung im Bildungscampus selbst ab? Auf beiden Strecken sind das zum Teil Herausforderungen. Die Gesundheitsfachschulen haben tatsächlich auch Zuwendungsmittel bekommen in den letzten Jahren über den Digitalpakt für Schulen, über die Bundesebene. Die konnten wir auch wirklich gut nutzen, um so Grundsatzgeschichten, ne, WLAN und so. Das, ich meine, man muss das alles haben, sonst funktioniert gar nichts. Und tatsächlich haben wir viele Module und arbeiten wir inzwischen in der Schule selbst, wir haben Online-Bibliotheken, wir haben Strukturen mit Lernplattformen, wir haben Strukturen mit Kommunikationsplattformen, die wir wirklich umfangreich nutzen. Wir haben Onboarding-Systeme für unsere Auszubildenden, für die digitalen Welten, in denen wir leben. Also da hat sich viel verändert. Wir kriegen aber auch mit, dass wir 2 Dinge bewältigen müssen. Das eine ist, dass es unterschiedliche digitale Kompetenzen bei den Auszubildenden gibt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, wir lernen jetzt alle ein Instrument oder eine Sprache, dann kommen wir alle bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann haben wir die Begabten, die gehen dann weiter. Und dann haben wir die, wenn ich jetzt Chinesisch lernen müsste, da hätte ich meine Schwierigkeiten irgendwann, ein bestimmtes Niveau werde ich nie erreichen. Und wir sehen es auch beim digitalen Verständnis. Wir haben hier eine ähnliche Situation, dass nicht alle jungen Menschen automatisch digitale Strukturen erfassen können. Die sind aber sehr wohl richtig in den Gesundheitsfachberufen. Also einmal gibt es da so eine Schere, auf die müssen wir aufpassen, damit wir da nicht nochmal eine Abhängensituation schaffen in der Gesellschaft, dass wir da nochmal eine Spaltung hinkriegen. Das andere sind die finanziellen Möglichkeiten. Wir gehen immer, wir sind alle groß und erwachsen und haben unsere mobilen Daten, die wir ohne weiteres abrufen können und WLAN-Netze, die überall funktionieren. Das ist bei den Auszubildenden nicht der Fall, sondern die haben nicht immer einen freien Zugang oder einen kostenfreien Zugang tatsächlich zur mobilen Möglichkeit. Auch das ist natürlich eine Sache, auf die wir aufpassen müssen. Die Übertragung des Fachlichen jetzt, um wieder auf die Gesundheitsfachberufe zurückzukommen, kriegen wir in dem Bildungscampus nur bedingt abgebildet. Wir haben mal versucht, schon immer mal wieder vor 4 Jahren das erste Mal mit Digitalanbietern sowas abzubilden bei uns in der Schule. Wir haben ja alles bei uns, also Pflege, Physiotherapie, Logopädie, also alle möglichen, die Anästhesie und operationstechnischen Assistenten. Also wir könnten im Grunde das gesamte Universum von Gesundheitsversorgung mit unseren Gesundheitsfachberufen herstellen. Und haben gedacht, okay, wir schaffen mal so eine Dummy-Situation, weiß ich nicht, 20, 30 Dummy-Situationen. Patientinnen und Pflegebedürftige, die dann durch dieses System, die ihnen kriegen mal eine Operation, die anderen werden übergeleitet von einem Klinik in eine ambulante Einrichtung, wie auch immer, wir bilden das mal ab. Das ist nicht möglich. Es ist nicht abbildbar. Es gibt niemanden, der so etwas anbietet. Und da merkt man schon, was unser Problem ist. Und ich habe gesagt, ich kann es mir nicht leisten, als Bildungseinrichtung mich für ein Angebot zu entscheiden, wenn unsere Lernenden dann in die Praxis rausgehen und überall was anderes erleben. Dann fokussiere ich in der Ausbildung zu stark auf ein System. Also bereiten wir sie so vor, dass wir sagen, das wird euch erwarten. Guckt euch an, was vor Ort ist. Das könnt ihr nur in der Praxis lernen. Wir können es euch nicht darstellen. Das ist tatsächlich Sache der Praxisträger. Das kommunizieren wir auch so, weil wir diese Realität, die so noch so unterschiedlich ist und auch so unterschiedlich praktikabel, sage ich mal, oder funktionierend ist, tatsächlich nicht in einer Bildungseinrichtung abbilden können. Das ist zu teuer, es wird nicht refinanziert, es wechselt viel zu schnell.
Aber eigentlich wäre das ja so eine Bedingung, ne? Also wenn ich darüber nachdenke, ich gehe in eine höhere Digitalisierung, wenn man das in anderen Bereichen in der Industrie nimmt, habe ich zum Teil schon vor viel, viel längerer Zeit. Früher habe ich eine Buchhaltung auch noch auf anderem Papier und mit Stift gemacht. Ich habe mal ursprünglich Industriekauffrau gelernt, da kamen dann schon die ersten Computer auf und klar ist, dass man bestimmte Fähigkeiten dafür braucht. Auch unabhängig vom System, da gibt's ja auch Buchhaltungssysteme, Warenwirtschaftssysteme, aber jedes System hat ja eine gewisse Logik und alleine zu wissen, wo ist denn die Logik, was sind Bedingungen, da sind Algorithmen hinter, Pflegekräfte zu haben, die da vielleicht auch einen Draht für haben. Ja, Sie haben es ja gerade beschrieben, der eine ein bisschen mehr, der andere weniger, sind aus meiner Praxissicht extrem wichtig für den erfolgreichen Einsatz von oder Umsetzung von Digitalprojekten.
Absolut.
Weil sie viel besser beschreiben können, was ist wirklich im Alltag das Thema, das zu übersetzen an einen Programmierer, an eine Softwarefirma. Viele Leute reden über Digitalisierung im Gesundheitswesen, aber genau diese Schnittstelle fehlt, was die Industrie aus meiner Sicht besser macht.
Ja, wir haben auch schon mal darüber nachgedacht, sind es Module, die man zum Thema digitales Leben oder ich sage es mal Technik oder wie man es auch immer nennen mag, ob man sowas in die Weiterbildung und Studiengänge einfließen lässt als Modul in alle, die dann weiterführen und auch in die Grundausbildung oder ob man sogar quasi sowas wie Fachpflege auch tatsächlich eine digitale Pflege, also Digitalpflegerin oder Digitalfachkrankenpflegefachperson, was auch immer, dass man sowas installiert und man in bestimmten Einrichtungen eine bestimmte Anzahl derer vorhalten muss. So, weil, das muss uns auch klar sein, das ist wirklich auch ein komplexes Feld. Das kann man nicht mal ebenso mitmachen. Und die unterschiedlichen Zugänge zum digitalen Leben bedeutet auch, dass sich Menschen dafür interessieren müssen und das auch können wollen müssen. Also das passt natürlich, ne, zu überlegen, müsste man da nicht mal vom Grundsatz her etwas in die Curricula bauen. Momentan geben es die Berufsgesetze nicht in der Deutlichkeit her, das muss ich wirklich sagen. Oder die Ausbildungsverordnung. Es spielt natürlich an allen Stellen an, aber letztendlich ist das wirklich überhaupt noch nicht so im Fokus, dass man jetzt ein schlechtes Gewissen hat, wenn man es nicht anbietet.
Ja, wäre vielleicht auch so aus Anbietersicht. Also ich habe immer überlegt, auch aus meiner Praxiserfahrung heraus zu sagen, eigentlich müssen wir in jeder Einrichtung, kann man ein bisschen überlegen, ob wir auf jedem Wohnbereich einen haben, der so eine Twitter-Funktion hat. Und habe dann vielleicht auch die Möglichkeit, nochmal anders im Gehalt zu gehen. Ja, man könnte ja überlegen, in einer Berufsausbildung hat man so eine Grundlage und ähnlich wie in anderen Bereichen kann ich dann über Fortbildungen mir Zusatzqualifikationen erarbeiten. Und eigentlich das Wichtige ist dabei, diese Menschen nicht aus der Pflege rauszunehmen. Ja, sondern dass du wirklich als Bindeglied, weil es nutzt dir dann nichts, wenn du gut ausgebildete Pflegekräfte, die nur noch IT-Projekte machen, das ist so ein bisschen kontraproduktiv.
Da war ja so ein bisschen das Problem in Deutschland, das ist ja so gewachsen mit der Pflege, ne? Bei den Medizinern ist das anders. Die an der Hochschule studieren, da gibt es überhaupt keine Trennung von Praxis und Theorie. Und natürlich haben die Vorlesungen, aber die Kollegen, die in die Vorlesung gehen, also die Professorinnen und Professoren, die arbeiten alle auch in der Regel in der Praxis weiter. Wir haben ja die Situation gehabt, dass die Schulen sich so auch wegentwickelt haben, weil wir keine Studiengänge entwickeln konnten. Deswegen gibt es diese merkwürdige Trennung. Aber eigentlich dürfte keine pflegerische Arbeit, auch die Pädagogik letztendlich nicht in dieser getrennten Form von der Praxis erfolgen. Da müssen wir in den nächsten Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, also in den nächsten Jahren, aber zumindest laut darüber nachdenken, wir brauchen immer ein bisschen was umsetzen, dass das aufhört, dass wirklich Pflege als Praxiswissenschaft auch tatsächlich immer mit der Praxis unmittelbar verbunden ist. Also dass Lehrende auch in der Praxis sind, dass genau so eine Weiterbildungsstrukturen oder Studienstrukturen für Digitalisierung, für die Fachkrankenpflege und so weiter, dass die wirklich tatsächlich auch immer in der Praxis auch gelebt werden muss. Wir haben da eine ungute Trennung durch diese Historie, dass wir nicht studieren konnten, das nicht entwickeln konnten, aufgebaut. Die müssen wir ein bisschen überwinden. Aber das ist auch nochmal ein großes Thema.
Wobei auch in Berufsausbildung, ne, könnte man das ja mehr bestimmte Themen einfach anders nochmal anlegen, weil klar, aus der Einrichtungssicht nehmen Sie so ein Programm wie Voice, ja, also das letztendlich sprachliche Dokumentieren, damit umzugehen, das ist sicherlich nicht so schwer. Die meisten der Pflegekräfte haben auf jeden Fall mal ein Mobiltelefon in der Hand und können das meistens außerhalb der Einrichtung auch gut bedienen. Mhm. Nichtsdestotrotz wäre, glaube ich, für Einrichtungen zu sagen, okay, wir haben auch junge Pflegekräfte, die bringen vielleicht auch eine andere Erfahrung mit wie die Älteren. Und dann macht auch so ein Team wieder Sinn und haben dann einen Teil in ihrer Ausbildung gehabt und sind vielleicht ein bisschen schneller, pfiffiger, während die erfahrene Pflegekraft einfach mehr Erfahrung hat in der eigentlichen Care-Arbeit. Ja, wie gehe ich auch mit schweren Situationen um? Wie gehe ich mit Angehörigen um? Und dann habe ich, glaube ich, ein gutes Miteinander auch.
Total. Es wird ja auch oft geliebt. Voice ist so ein gutes Beispiel, weil das ist ja wirklich ein digitales Mittel, was einen echten Mehrwert generiert. Und dann lasse ich mich ja auch darauf ein, mich mit einer neuen Technik auseinanderzusetzen. Wenn ich aber Dinge bekomme, Beispiel, ne, schlechte analoge Dokumentation, eine schlechte digitale Dokumentation, dann gibt's für mich überhaupt keinen Mehrwert als Pflegefachperson. Und das ist, glaube ich, das, worauf wir auch achten müssen, wenn wir über Digitalisierung und natürlich auch Robotik und alles, was da auch noch mit dazu kommt. Ich meine, wir müssen Geräte bedienen. Gehen Sie mal auch in eine heimbeatmeten Situation, wo Menschen zu Hause beatmet werden. Das ist voll mit Technik und digitalisierten Strukturen. Natürlich machen das die Kolleginnen, und zwar ohne Mullen und Knullen, weil das unmittelbar zur Arbeit und zur Versorgung gehört. Aber es wird immer dann schwierig, wenn das natürlich Dinge sind, die zu Abrechnungszwecken vielleicht dienen, die einem sich nicht ganz so erschließen, weil man damit nichts zu tun hat oder man keine Transparenz hat oder den Nutzen nicht rückgekoppelt bekommt. Dann wird es schwer.
Ja, umso mehr dann, wenn man sich das überlegt, da auch vielleicht noch aktiver von der Pflege Teil dieser Entwicklung zu sein oder mitzutreiben.
Ganz genau.
Gerade auch in Robotik gibt es so Service-Roboter, die könnte man in der Pflege super nehmen, um Stationen zu bestücken. Es würde die Kolleginnen und Kollegen wirklich einfach eine Arbeitserleichterung, weil sie nicht so viel tragen müssen und so weiter. Sie können wahrscheinlich auch den Bedarf auf der Station besser abstimmen, wenn was fehlt. Diese Geräte dürfen in Deutschland aber nicht alleine Fahrstuhl fahren.
Ja, es gibt immer diese besonderen Regelungen, die Absurditäten des Alltages.
Mhm. Genau, und wenn dort eine Profession, das wäre so ein bisschen so ein Wunsch von mir, sich da eigentlich stärker mit einzubinden in die Bereiche, um Fortschritte, die wir haben und auch um eine Arbeitserleichterung zu haben, besser steuern zu können. Pflege ist ja auch ganz klar ein Thema, ne? Profession, Pflege und politische Mitgestaltung, auch in ihren verschiedenen Rollen. Wo sehen Sie für sich eigentlich einen höheren Bedarf, dass die Pflege in politische Entscheidungsprozesse mit eingebunden wird?
Wir haben eine strukturelle Schwäche der Pflege im Gesamtsystem. Das sage ich auch an jeder Stelle. Ich will es nur mal an einem Beispiel festmachen. Wir haben ein Selbstverwaltungssystem Gesundheit. Wir haben die Krankenkassen, die mit großer Lobbyarbeit auch ihre Interessen vertreten, die natürlich die der Versicherten sind, eben der Bevölkerung, aber sich natürlich auch eigene Dinge vornehmen, die sie in ihrem Interesse vertreten. Dann haben wir die kassenärztlichen Vereinigungen. Wir haben die Ärztekammern selbst. Wir haben die Krankenhausgesellschaft. Das alles sind Institutionen, die etabliert sind, die einen Mitarbeiterstab haben, sowohl in den Ländern als auch auf der Bundesebene und die mit einer hohen Men- und Woman-Power Lobbyarbeit für ihre Interessen und für die Gesundheitsversorgung der Menschen in Deutschland machen. Diese Man- und Woman-Power hat die Pflege überhaupt nicht, weil wir haben keine Kammerstrukturen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen jetzt eine relativ frische Kammer. Wir haben in Rheinland-Pfalz eine Kammer, die jetzt gerade noch wieder in Frage gestellt worden. Wir haben keine Kammerbewegung in Deutschland. Das kann man jetzt nicht sehen. Es sind sogar welche abgeschafft worden. Das heißt also, die Pflege hat keinerlei Vertretung, keinerlei auch Einbindung, keine Übertragung von Staatsaufgaben, wie die Selbstverwaltungsstrukturen in Deutschland. Und wir haben gar keine Menschen, die für uns arbeiten. Wir haben mal auf der Bundesebene versucht durchzuzählen, wie viele Mitarbeitende sind eigentlich beim GKV-Spitzenverband, wie viele sind bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft, bei der Bundesärztekammer und kommen da auf fast 2000 Menschen, die da angestellt sind in den ganzen Vertretungen. Der Deutsche Pflegerat hat 8 Personen. Und diese 8 Personen können nur bezahlt werden, weil wir vom Bundesgesundheitsministerium seit 2021 ein bisschen Geld erhalten. Davor haben wir alles im Ehrenamt gemacht. Und uns ist jetzt schon gesagt worden, bis Ende 28, dann wird es nicht mehr weitergehen. Dann fällt die Pflege wieder in die Ehrenamtsstruktur auf der Bundesebene zurück. Und das ist die Ohnmacht, die wir haben. Schönstes Beispiel jetzt, weil das alle mitbekommen, ne? Wenn es um Katastrophenstäbe geht oder um Krisenstäbe geht. Ahrtal. Schönes Beispiel. Da kommen viele Menschen zusammen in diesen Krisenstäben. Wer nicht dabei ist, ist die Pflege, weil wir gar keine Ressourcen haben, weil wir keine Menschen haben, die mit dabei sind. Und wenn wir ins Ahrtal gucken, was passiert ist, ist, dass man die ambulant versorgten Menschen vergessen hat. Und da wirklich auch Opfersituationen entstanden, Menschen, die ertrunken sind, entstanden sind, weil die Perspektive gar nicht mit einfloss. Ich gehöre hier zu den Menschen, die in Zehlendorf gerade auch von dem Stromausfall betroffen sind, habe natürlich einen anderen Blick auf die Situation, tritt aus der Haustür, treffe eine Nachbarin, die sagt, Mensch, wie kriegt denn die Mutti jetzt die Treppe runter? Und ich sage, ja, gar nicht, kriegen sie die runter, wenn der Fahrstuhl nicht fährt. Aber auch da, die Menschen wissen gar nicht, wo sie sich hinwenden können, die Krisenstäbe arbeiten, die schaffen natürlich Strukturen, aber die Pflege ist nicht abgebildet. Wir schaffen also im Gesundheitsbereich durch diese seit Jahrzehnten strukturiert betriebene Ausschlusssituation von Pflegefachpersonen einen Kompetenzverlust an Versorgung und Sicherung im Gesundheitswesen, der ist inzwischen kaum noch einholbar. Und wenn die Regierungen der Bundesländer sich nicht langsam entscheiden, Selbstverwaltungsorgane für die Pflege zu installieren und auch auf der Bundesebene eine bestimmte Förderung dauerhaft zu installieren, wo wirklich die Profession drin ist, niemand anderer wirklich die Profession und Aufgabenübertragung bekommt, dann haben wir ein großes Problem in Deutschland, was Versorgung angeht. Diese strukturelle Schwäche ist wirklich ein Problem und wird von niemandem ernst genommen. Aber aus unserer Sicht ist es inzwischen so, ich weiß gar nicht, wie oft ich das noch sagen muss, wie sollen wir euch denn bedienen, wenn wir gar nicht die Ressourcen bekommen? Und wir wollen gar nicht viel Geld, darum geht es uns gar nicht. Wirklich, wir sind sehr effektiv in der Pflege und sehr pragmatisch. Aber ein bisschen Grundlage dessen, vielleicht auch als ein Beispiel, wir haben in Deutschland die Situation, dass wir keine Fort- und Weiterbildungspflichten für Pflegefachpersonen haben. Das machen in anderen Ländern die Kammern der Pflege. Hier die Ärzte in Deutschland müssen regelmäßige Fortbildungspunkte nachweisen, sonst verlieren die Approbation. Das ist auch richtig so, wir versorgen Menschen. In Deutschland ist das völlig egal. Du kannst dir die Ausbildung machen, das Studium machen, dann bist du fertig und arbeitest 50 Jahre, nicht eine Bildungsstruktur gesehen. Das geht so nicht, wirklich.
Bist dann aber Pflegefachkraft.
Ja, und die Menschen sehen deinen Abschluss und denken, da kommt was kann. Ist ja in der Regel auch so und wir bilden uns ja auch weiter. Aber das sind alles so Strukturen, die nimmt man natürlich als Gesellschaft gar nicht wahr. Warum auch? Das ist so ein kleiner Mosaikstein. Aber für uns ist es langsam wirklich existenzbedrohend, auch in dieser Situation. Warum haben wir eigentlich so ein Problem mit dem Pflege? Warum bleiben die eigentlich nicht? Das ist wirklich eine Geringschätzung. Dieses nicht strukturiert werden ist eine Geringschätzung der Politik über Jahrzehnte.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Jetzt haben wir ja aber das Thema Pflegekammern, was ja, in Nordrhein-Westfalen hat sie sich gerade gebildet, Rheinland-Pfalz steht sie gerade in Frage, weil es auch eine hohe Beschwerde gibt über die Pflichtbeiträge. Also so richtig scheint der Weg nicht so ganz erfolgreich zu sein über die Pflegekammern. Jetzt ist, wenn man sagt, so Selbstverwaltung, ich glaube auch, dass insgesamt in vielen Bereichen genug Geld im System ist, ist die Frage, wie man, auf was man es verteilt. Aber gibt es noch einen anderen denkbaren Weg, wie man Pflege in politische Entscheidungsprozesse einbinden kann?
Maja, wie kann man Pflege einbinden? Indem man Menschen hat, die für die Pflege sprechen können. Das heißt, sie müssen irgendwie bezahlt werden und wir müssen da irgendeine Meinungsbildung betreiben. Und ich glaube, es geht an Selbstverwaltungsstrukturen keinen Weg vorbei. Ich will auch nochmal sagen, ich glaube tatsächlich, dass wir nicht gut kommuniziert haben, was die Aufgaben von Kammern sind. Das ist nämlich nicht die Selbstoptimierung von Pflegefachpersonen oder die Selbstdarstellung, sondern das ist ein ganz knallharter Auftrag, Pflege zu sichern. In die Profession hinein. Das muss ein Auftrag werden, so wie in anderen Ländern auch, zu sagen, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr eine gute Qualität habt, dass ihr ansprechbar seid, dass ihr uns bedient als Politik zuliefert. Das heißt aber auch, ich brauche einen politischen Rückhalt. Und es kann nicht sein, dass ich abhängig bin davon, welche Partei dran ist oder nicht. Es wird ja immer befragt, die Pflegenden sollen immer befragt werden. Die Ärztekammern werden niemals befragt, ob sie noch Bestand haben wollen oder nicht. Da denke ich immer, da wird noch nicht verstanden, was Kammern bedeutet, Berufsrecht durchzusetzen, dafür zur Sorge zu tragen, dass wirklich auch Versorgungsstrukturen, Statistiken aufzunehmen, zu wissen, wie viele Pflegefachpersonen haben wir überhaupt in der Bundesrepublik. Wir wissen es ja gar nicht. Wir wissen nicht, wie viele. Wir haben die Zahlen aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Da können wir ungefähr abschätzen, wie es vielleicht in der Gesamtrepublik aussieht. Und was wir da sehen, ist schon einfach erschreckend, dass wir einfach sehen, ein Drittel ist in 10 Jahren nicht mehr da. Und wir brauchen Aufgabenübertragung vom Staat, Fort- und Weiterbildungsstrukturen, wie gerade schon gesagt, Bildungsstrukturen über die Länder zu schaffen, aber auch natürlich die Profession weiterzuentwickeln. Was können wir leisten, mit den anderen Gesundheitsfachberufen im Austausch zu stehen und uns eben dann in die politischen Gremien einzubringen?
Ja, wenn man sieht, die Kammern, die wir heute haben, haben wir ja auch Architektenkammern, so klassisch Rechtsanwaltkammern, kam ja aus den freien Berufen mal so ursprünglich heraus, was bei der Pflege ja so bisher nicht war. Deswegen ist ja die Möglichkeit, klar, man denkt in Kammerstrukturen oder in einem, ich sag mal, Berufsverband.
Ja, Berufsverbände sind wir ja alle, aber das finanzieren wir selbst. Ne? Also der Deutsche Pflegerat ist ein Verbändeverband. Wir haben 22 Berufsverbände bei uns organisiert. Aber das sind ja auch Beiträge, die jetzt zahlen, aber wir sind halt einfach zu wenig. Also entweder man verpflichtet alle, zumindest in 1, 2 Berufsverbände reinzugehen, dann hätten wir natürlich auch nochmal eine andere Geschichte. Aber an Beitragszahlungen kommt ja niemand vorbei. Und ich will auch nochmal sagen, ich glaube, das mit dem Beitrag ist ein bisschen eine verlogene Diskussion. Also in Nordrhein-Westfalen geht es um 2, 3, 4 Euro im Monat. Das ist nicht so hoch wie bei den anderen Kammern, weil wir einfach so viele sind. Aber ich will jetzt mich gar nicht in die Kammern verkämpfen. Ich glaube, wo wir uns einig sind, wir brauchen Strukturen, die uns zumindest ein Basic geben. Und wenn es keine Kammern sind, dann muss es ein Verband sein. Wir brauchen trotzdem Übertragung staatlicher Aufgaben und eine finanzielle Unterstützung.
Da würde ich mir auch stärkeres Engagement wünschen. Genau solche Fragen der Berufsausbildung. Was sollte rein? Was sollten Curricula sein? Ob das jetzt im Studium ist oder in der Ausbildung, kann man sich lange drüber streiten. Aber wie müssen wir Themen heute eigentlich verändern bei den Menschen, die wir ausbilden, damit die morgen, übermorgen fit für den Job sind? Care-Arbeit verändert sich nicht, aber das Umfeld verändert sich ja drumherum, so dass ich mich auch vielleicht leichter tue mit ja Strukturen, Technik, die ich einsetze und das dann auch mit den Arbeitgebern oder bei den Arbeitgebern nachher Pflegefachpersonen anfangen, die ich nicht erst ausbilden muss. Ja, also wenn ich einen Beruf wechsle und dann sage, okay, jetzt ihr setzt Technik XY ein, jetzt mache ich erstmal nochmal eine Ausbildung dazu, das ist ja eigentlich schwierig.
In Deutschland bilden wir 3 Jahre Pflegefachpersonen aus. In den anderen Ländern dieser Welt ist das erstmal ein Studium in der Regel von 4 Jahren. So, das heißt nicht, dass unsere Leute schlechter ausgebildet sind. Wir können ja seit 2020 auch studieren. Aber wir erwarten von den Pflegeleuten, weil wir eben diese Fort- und Weiterbildungsstruktur in Deutschland nicht haben, ja, dass sie nach 3 Jahren fertig sind. Das ist ja ein Riesenirrtum. Sondern Bildung muss ja wirklich lebenslang gedacht werden. Und da überfordern wir unsere jungen Leute auch ein bisschen, ne? Dass wir immer so sagen, ich erlebe das immer so in Fachdiskussionen, wenn es auch um die Kinderkrankenpflege geht, nach 3 Jahren müssen die alles können. Nein, müssen die nicht. Sondern die sind fit gemacht für den Einstieg ins Berufsleben. Und danach beginnt die Entwicklung im Berufsfeld selbst. Und dann, der eine geht in die Psychiatrie, der nächste in die ambulante Versorgung. Es hat ja jeder auch so seinen Lieblingsort, wo er arbeitet. Und das ist ja auch gut so, weil das Tolle an der Pflege ist ja wirklich, man kann ja wirklich alles machen. Man kann sich überall hin entwickeln. Man hat einen absolut 100% sicheren Job. Und man wird inzwischen auch wirklich gut bezahlt. Also es gibt wirklich unglaublich viel Karriere und Berufswege, sowohl vertikal als auch horizontal, die man gehen kann, wo ich immer sagen kann, das ist ein toller Beruf. Ja,
er ist extrem vielseitig, ne?
Und absolut.
Ob es fachlich ist, ja, Psychiatrie oder auch in bestimmten Bereichen, in bestimmte Indikationen mich, ich sag mal, eingrabe, weil mir das Spaß macht. Oder auch in eine Versorgungsform, ob ich jetzt im Krankenhaus arbeite oder bei den niedergelassenen Ärzten in der stationären Pflege. Also das ist ja so breit und eigentlich habe ich fast eine 100%ige Jobgarantie. Weil ich mich nicht ganz doof anstelle, würde ich mal sagen.
Richtig. Also ich muss schon sehr besonders sein, wenn man in der Pflege keinen Job kriegt.
Wie blicken Sie denn jetzt auch gerade im Seniorenbereich, in der stationären Altenpflege, lange diskutiert, kommunale Pflegeplanung, ja, mehr oder weniger installiert, gibt Bundesländer, da ist es aus der Vergangenheit heraus schon auch teilweise in Nordrhein-Westfalen, da ist ein bisschen unterschiedlich in den Gemeinden, aber Sachsen beispielsweise haben das schon etwas länger und haben sich als Kommunen involviert. Was sehen Sie so in der kommunalen Pflegeplanung als Aufgabe?
Also ich finde die Kommunen total wichtig, dass sie sich da richtig einmischen, weil ich glaube, damit Menschen in der Region gut versorgt werden, die Versorgung findet in den Kommunen statt. So. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass die Kommunen sich mit ihren Ressourcen und auch mit ihrer Kompetenz, was können sie leisten und bieten, auch einbringen. Care-Communities zum Beispiel, wo es ja darum geht, dass man Care-Arbeit, pflegerische Versorgung aufteilt, ne, in Tageskliniken, also in so einer Versorgungsstrukturen, aber auch Ehrenamtler einbindet, Nachbarschaftsheime einbindet, Behörden mit einbindet, damit die Wege einfach kürzer werden und schneller werden und schneller geholfen werden kann. Dazu brauchen wir unbedingt die Kommune, die da die Strukturen schafft und herrichtet. Und die müssen dann natürlich auch gefördert werden, da muss auch Qualität gesichert werden. Hast du Glück, hast eine nette Kommune, die ein bisschen was im Rucksack hat, dann hast du Glück. Und wenn nicht, gibt's dann eben nichts.
So ist es NRW, ne, momentan.
Ja. Genau, so, dann hast du eben Pech gehabt.
Ja, gibt ein paar, die sagen, ist uns wichtig. Ja.
Also deswegen braucht es, glaube ich, auch von der Bundesebene gesetzgeberische Vorgaben. Was muss eine Kommune tatsächlich als Mindestmaß leisten? Und dann gibt es vielleicht On-Top-Geschichten, die man dann noch leisten kann, so, oder noch anbieten kann. Deswegen, kommunale Versorgung ist total wichtig, auch der Einbezug und zu überlegen, wie kann das in der Zukunft funktionieren?
Für mich ist da ein Thema, wir haben es eben aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen, eigentlich auch durchaus wichtig, also die Versorgung der Menschen, das Angebot, aber ich finde, eine gute kommunale Pflegeplanung guckt sich auch die Ausbildung an. Es ist ja klar, sie brauchen Menschen in der Pflege, die versorgen, ja, Pflegefachkräfte. Und wie ist die Landschaft mit Pflegefachschulen, Studium etc.? Woher kommen meine Pflegekräfte? Wie kann ich dort als Gemeinde oder Kommune gute Voraussetzungen schaffen, dass ich auch die Arbeitskräftesituation im Blick habe? Das sehe ich momentan gar nicht so. Also meistens geht es darum, ne, wie viele stationäre Plätze sollten wir haben, was brauchen wir in der ambulanten Versorgung, alles wichtige Themen, keine Frage.
Wenn wir die Kammern hätten, dann hätten wir genau das Problem eben nicht, weil da hätten wir die ganzen Daten. Da wissen wir, wie viel ausgebildet werden, wie viel wir brauchen, wo die hin müssen, wo wir Spezialisierungsbereiche brauchen. Ne? Die ganze Diskussion um Psychiatrie, um Kinderkrankenpflege, um Hospizversorgung. Wir reden ganz viel über Sterbehilfe und ich denke, irgendwie Leute redet über vernünftige palliative Versorgung. Dann müssen wir nicht so viel über Sterbehilfe sprechen. Also da müssen die Kommunen ran, das ist gar keine Frage. Aber ich sage ja, die Kommune muss ja nicht alles machen. Man könnte es in die Profession geben, indem man ihr eine Struktur schafft, die nun mal ein Selbstverwaltungsorgan, eine Körperschaft öffentlichen Rechtes in Deutschland ist, weil alle anderen sind Körperschaften öffentlichen Rechtes und kriegen Aufgaben übertragen. Dann nennen wir es halt nicht mehr Kammern, sondern KÖR, ist mir völlig wurscht. Und dann kann man das machen. Weil sonst hat man die Gefahr, wenn wir es der Kommune übergeben, dass die im Grunde in die Inhalte reingehen. Und dann haben wir ein Problem, weil dann ist es fremdgesteuert wieder. Das muss die Profession schon selber machen, sonst verlieren wir uns ein bisschen. Aber die Kommune kann natürlich profitieren dann davon.
Ich überlege mir in der Gesundheitsversorgung, also wir haben den Pflegebereich, klar, wir haben die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung. Ich brauche ja aber weitere Professionen. Also ich brauche Therapeuten, auch das sind ja durchaus schulische Ausbildung. Klar, ich brauche Ärzte, bestimmte Zwischenthemen. Und wenn ich als Kommune es mir darum geht, dass ich eine gute Versorgung meiner Bürger habe, vom Kindesbeinen bis ins hohe Alter, dann gehört ja eigentlich alle Bereiche dazu. Dann müsste ich mir eigentlich auch Gedanken machen, wie schaffe ich es, dass ich genug Fachkräfte für alle Bereiche an Bord habe? Wie kriege ich Nachwuchs? Und dort, wo wir gute Versorgungslagen haben, sehen wir ja, dass wir in den Kommunen Zuzug haben. Also es hat ja durchaus auch was für das kommunale Stadtsäckle, ja, wenn ich mich drum kümmere. Und das ist eigentlich so eine andere Dimension, was bisher häufig nicht so diskutiert wird. Vielleicht gibt es auch noch weitere. Aber zu sagen, es ist eigentlich nicht nur, wo habe ich welche Angebote, sondern wie kann ich diese Angebote auch umsetzen und wen brauche ich dazu, welche Strukturen. Ja, man könnte auch überlegen, wo brauche ich Glasfaser. Ja, das wären ja so weitere Bereiche, die dazu reinspielen, damit ich überhaupt beispielsweise eine Digitalisierung umsetzen kann. Und das kann ich natürlich über Berufskammern mit denen absprechen, aber als Gemeinde, vielleicht auch zwei Gemeinden oder drei, die sich zusammenschließen, habe ich einfach die Vor-Ort-Situation, die ich bewältigen muss. Und wenn ich jetzt in Nordrhein-Westfalen dran denke, oh ja, in der Eifel wird es wahrscheinlich schwierig werden.
Ja, das stimmt natürlich ein Stück weit. Wir müssen aber auch davon wegkommen, wir haben auch eine Tradition in den gesundheitsberuflichen Ausbildungen, dass die an Kliniken angebunden sind und dass immer nur jeder für seinen eigenen Bedarf ausgebildet hat. Und das geht natürlich auch nicht mehr, weil wir müssen immer ein bisschen über unsere eigenen Grenzen denken. Jetzt sind die Gesundheitsberufe eigentlich fast alle refinanziert. Das kann man natürlich steuern. Es ist aber auch Bundesgesetzgebung. Wir haben auch so eine spannende Situation mit Bundesgesetzgebung und Landesgesetzgebung. Der Bund regelt den Zugang zum Beruf. Das heißt, die berufszulassenden Prüfungen und die Grundausbildung wird immer der Bund regeln und die Länder die Ausgestaltung. Die sind dann wieder bei der Fort- und Weiterbildung dran und haben die Verantwortung. Ja, und da haben wir dann natürlich dann die Ländervielfalt, ne? Dass wir dann 16 Bundesländer haben, die dann sich alle schöne Weiterbildungsstrukturen ausdenken oder dann eben auch nicht. Dann macht es die Deutsche Krankenhausgesellschaft für uns. Also ist alles komplex.
Klar sind die Pflegeberufe, die Ausbildung mittlerweile finanziert, aber es ist auch klar, es hat schon einen gewissen Aufwand, ne, innerhalb dessen. Und darüber, dass wir generalistisch ausbilden, haben kleine Einrichtungen, die sagen, klar würden wir das gerne machen, aber das, was ich an Zusatzaufwand habe, dann sind meine Auszubildenden in anderen Einrichtungen und eigentlich bleibt mir nachher im Zweifel nicht viel übrig. Dann ist der Krankenhausberuf interessant etc. durchaus eine Hürde. Ich glaube, langsam merken auch die kleinen Einrichtungen, es macht trotzdem Sinn, auszubilden.
Total. Um meinen Heimbeirat wieder zu benennen, das war wirklich eine sehr interessante Begegnung, der gesagt hat, wissen Sie, früher hatten wir nur 3 Auszubildende, jetzt haben wir 15. Die kommen ja immer auch von den anderen Einrichtungen. Das fand ich interessant, weil die haben ja nur mit Ausbildung gar nichts zu tun. Aber die haben das gemerkt und haben sozusagen diese Vorteile. Und die können alle so unterschiedliche Sachen und so. Das fand ich total interessant, dass ihm das aufgefallen ist, ja. Und das ist, glaube ich, der Vorteil. Es kommen halt mehrere ins Haus. Ich kann mich als Ausbildungsträger empfehlen.
Ja, und es hat, glaube ich, auch durchaus was macht was mit deinen Bewohnern.
Ja. Genau.
Ja, es ist ja schön, auch wenn junge Menschen in der Einrichtung sind und auch wenn das mal wechselt.
Und immer mal andere. Genau.
Die bringen was anderes mit rein, die bringen vielleicht auch mal einen frischen Wind mit rein. Und wie in allen anderen Berufen, Ausbildung gehört ja dazu. Wenn wir nicht ausbilden, haben wir danach keine Fachkräfte mehr in den vielen Bereichen. Für Sie als Präsidentin des Deutschen Pflegerates, was steht für 2026? Wir haben jetzt Anfang Februar, also noch gute 11 Monate vor uns. Was steht ganz oben für Sie auf dem Programm für dieses Jahr?
Ja, viel. Also das Befugniserweiterungsgesetz für die Pflege ist gekommen. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen ausgestalten können. Es muss ein sogenannter Scope of Practice für die Pflegeberufe entstehen. Also was ist der Inhalt von Pflege in Deutschland? Im Grunde eine Aufgaben- oder eine Handlungsbeschreibung zu machen und darauf aufsetzend dann wirklich Felder zu formulieren, wo wir handlungskompetent werden, ohne zum Beispiel einen Arztrückgriff oder nur in sehr seltenen Fällen oder definierten Fällen. Und das wollen wir natürlich sehr eng begleiten. Dann haben wir das Pflegefachassistenzgesetz in der Umsetzung. Da haben sich die Länder ja tatsächlich zusammengetan und haben mit dem Bund gesagt, wir machen eine bundeseinheitliche Pflegefachassistenzausbildung, also über 1,5 Jahre. Das ist total stärkend und wichtig für die Ambulanten auch und die Langzeitbereiche. Und wir sind benannt als Deutscher Pflegerat, als maßgebliche Organisation der Pflege Pflegeberufe. Das heißt, wir müssen auch hier das ausgestalten, wie bringen wir uns jetzt in die politische Arbeit mit ein, wie bedienen wir die einzelnen Felder auf der Bundesebene. Also es steht unheimlich viel an und natürlich dann die ganzen Arbeitsgruppen, die entstehen zur Entwicklung, wie wird Pflegeversicherung weiterfinanziert werden, wie wird generell die Situation finanziert werden. Wir beschäftigen uns mit Pflege in Krisen- und Katastrophensituationen. Wir haben einen runden Tisch mit Pflegenden an und Zugehörigen. Wir beschäftigen uns auch in der Arbeitsgruppe mit Digitalisierung, ne, haben da auch Papiere zu rausgebracht. Also viele, viele Arbeitsfelder. Langweilig wird es nicht und wir versuchen uns wirklich mit Macht einzubringen, mit unserer Kompetenz, die wir haben, gar nicht um einfach irgendwo zu sitzen, sondern einfach um unsere Inhalte eben abgeben zu können.
Das hört sich nach einem immensen Arbeitspensum an.
Es ist nicht wenig, das stimmt. Und ich will sagen, das passiert wirklich zu 80-90% im Ehrenamt. Das ist wirklich enorm.
Wenn Sie sich jetzt auf den 31.12.2026 mal vorkatapultieren, wann war es ein erfolgreiches Jahr? Was sollte realistischerweise umgesetzt oder zumindest vielleicht auch die ersten Schritte gegangen sein?
Wenn wir den Scope of Practice entwickelt haben, auf dem wir weiterarbeiten können, wenn wir vielleicht mit den Bundesländern über einheitliche Weiterbildungsstrukturen reden konnten, wenn wir die ersten Schritte dahin gemacht haben, mit der Bundesregierung und mit dem Bundesministerium für Gesundheit zu sprechen, wie man den Deutschen Pflegerat als maßgebliche Organisation so sicher aufstellen kann, dass er legislaturunabhängig ist und finanziell unabhängig, dann war es ein erfolgreiches Jahr.
Dann drücke ich Ihnen dafür ganz, ganz fest die Daumen, dass viele Ihrer Ziele erreicht werden können. Ich wünsche Ihnen weiterhin so viel Power, wie ich Sie hier in dieser Stunde erleben durfte. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und nochmal herzlichen Dank für Ihre Zeit, Frau Vogler.
Ich danke Ihnen und sehr, sehr gerne.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.